habe es jetzt echt nochmal erlebt, dass das so hart, wenn man das sieht, was passiert, wenn im eigenen Bekanntenkreis jemand mit einer narzisstischen Version zusammenkommt und du denkst die ganze Zeit so, boah, und dann gehen wirklich die Phasen los. Rein, hart, dann währenddessen wird man mental im Grunde genommen komplett durchgemischt und gemanscht und auch was da so für Sachen passieren, man denkt die eigentlich gar nicht so, weil man denkt, wenn man das so sieht, ach ja, ist ja ganz okay, aber das Größere dahinter, das größere Ganze ist katastrophal und gnadenlos und dann am Schluss die Trennung, wenn man die überhaupt hinkriegt, da sind Sachen drin und du denkst, hey, okay, krass, das muss man einfach wissen. Das muss man wissen, welchen Ausmaß das hat und was da passieren kann und was das bedeutet. Super gefährlich, super gemein.
Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst.
Narzisstische Persönlichkeit, krasse Trennungen, toxische Trennung, aber Jana hat die Sachen mitgebracht, die wichtig sind, gerade wenn es dann zum Ende geht, weil das ist das Schlimme. Jetzt geht es ja da gerade durch die Trennung und das ist so hässlich. Wenn du wüsstest, heute wirst du gleich noch da einige Details hören. Und wir haben natürlich etwas ganz Besonderes mitgebracht, etwas ganz Besonderes, was dir hier und jetzt schon hilft, um mich im Podcast teilen für Leute, die da Betroffene sind, weil natürlich, um euch ein bisschen neugierig zu machen, am Ende vom Podcast ein Treat von uns, eine gemeinsame Übung, um dich hier und jetzt direkt zu stärken, unbedingt teilen und nutzen und gerne die 5-Sterne-Bewertung nicht vergessen und gerne diese Übung am Schluss auch mehrfach machen, dass sie dir hilft. Na, los geht's mit Jana.
Hallo.
Als ich überlegt habe, dass wir darüber sprechen und ich muss den Fall, den ich mitgebracht habe, natürlich entsprechend anonymisieren, das mache ich auch super gerne, aber eben mal nicht bei Klienten, sondern im Bekanntenkreis erlebt und nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein. Und es hat mich einfach brutal betroffen gemacht und das Wichtigste ist, auch wenn du jemanden kennst, was du erst mal erlebt hast, wie brutal es ist, wenn du leider an den falschen Partner gerätst, auch wenn der zum Beispiel ist überhaupt nicht gemeingefährlich ist, aber trotzdem, wenn der einfach sehr, 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 eine unsehr, sehr hässliche Psyche hat. Wo kannst du es erkennen? Und dann, was ist in der Mitte auch so für Sachen passiert, die einfach völlig daneben sind? Und natürlich dann mit der Trennung. Es ist so, dass du ja nicht weißt, schaffst du es überhaupt nicht zu trennen? Oder wie gesagt, am Anfang auch, dass es teilweise auch so hässlich ist, was dann passiert, wenn man es dann versucht oder es macht. Und dann, das ist so ein bisschen krass. Du hast Sachen mitgebracht, total schön, ein paar Überschriften. Was erwartet uns? Was hast du mitgebracht noch an Unterbau? Und
ja, also auf jeden Fall.
Unterbau, und was soll ich eigentlich sagen? Unterbau und Verständnis, Verstärkung.
Na, auf jeden Fall. Wir können erstmal so dein Beispiel anschauen und dann können wir einfach durchgehen, die Phasen, die entstehen, so wenn man sich trennt. Also das sind so. Aus dem Coaching heraus bin ich dazu gekommen, dass es so ungefähr so 4 Phasen sind, also so insgesamt groß gesehen. Die erste wäre so generell, also die erste, diese Schockphase, also so quasi, wenn wir versuchen, diesen Entzug zu schaffen, also muss ich sagen,
Entzug,
weil es ja auch
darüber sprechen, warum haben wir Entzug, warum haben wir Entzug, warum sind wir, wenn uns das passiert, warum sind wir teilweise wie Drogensüchtige?
Ja, genau. Genau.
Und was hast du noch für Phasen mitgebracht, um schon mal so ein bisschen anzuteasen?
Genau, also danach, also wenn wir das geschafft haben, weil es ja natürlich mit allen möglichen Symptomen zusammenkommt, dann ist es wichtig, dass in der zweiten Phase man schon irgendwie ein bisschen darüber nachdenkt, was
passiert. Also
wir
müssen die Nachdenkphase
passiert.
Unterstützen.
Mhm. Und danach auch geht es langsam die Emotionen rauslassen.
Die Emotionen müssen wir uns anschauen.
Genau. Und dann die letzte ist die wichtigste, dass man eigentlich zurückschaut, ohne diesen Emotionen noch mitzutragen.
Wie das möglich ist, das ist super, super schwer, weil ehrlich gesagt kommt dann für mich manchmal die 5. Phase, ist nämlich wir probieren es wieder und tatsächlich ist selbst das der Fall.
Genau.
Let's go. Kennenlernen war wunderschön. Haben sich super schön kennengelernt. Wir sagen mal, es ist ein Mann und eine Frau und der Mann hat also die Frau gesehen und hat sich sofort in sie verknallt und inspiriert. Und jetzt kommt's, was für dich schon, da geht schon gleich der erste Punch los. Ich weiß auch, was er spannend fand. Er fand spannend, dass sie selbstbewusst war. Natürlich toll aussieht und so weiter und so fort. Kurz, diese ganzen Sachen waren da. Das heißt, sie war für ihn ein echtes, spannendes Jagdobjekt. Mhm. Und da denkst du teilweise als tolle Frau, und ich grüße alle euch, die ihr gerade zuhört, weil jeder von euch hat tolle Seiten, und ich grüße alle, die sich besonders angesprochen, wenn du eben dort bist, wo du schon manchmal weißt, dass du cool rüberkommst. Wenn dein Selbstbewusstsein nicht immer top ist, aber trotzdem doch du durchaus weißt, was du willst und auch attraktiv bist, grüße euch von ganzem Herzen, weil fieserweise seid ihr manchmal genau damit die Jagdziele von narzisstischeren Typen oder, wenn ihr solche Jungs seid, von narzisstischeren Frauen. Weil sie denken, mit euch können sie was gewinnen. Wenn sie euch gewinnen, dann haben sie endlich mal jemanden an der Seite, der was drauf hat oder der irgendwie besonders gutes Herz hat oder der, weil manchmal werden auch Helfer wahnsinnig gerne von Narzissten als Ziel genommen oder mit denen sie noch ein bisschen größer strahlen können, weil sie irgendwas in dir sehen und das würde wunderbar zu ihnen passen.
Was sie nicht haben.
Genau. Nicht selten sind sie zum Beispiel dann nicht so tüchtig wie du, dann nicht so sportlich wie du, dann nicht so klar wie du, nicht so sozial wie du. Sie sind also da, wo sie merken, du hast da was, kennst den Bereich nicht so gut aus wie du und so weiter und so fort oder haben nicht so eine unschuldige Freude an Sachen, weil sie schon so viel total verkopft sind. Und du bist immer so, sagen sie dann immer so, ja, du bist ja immer so begeistert und so. Und wirklich hängen sie einfach nur in ihrem kleinen narzisstischen Kopf ständig von Problem zu Problem und wer ist besser als ich und wer ist schöner als ich und wer hat mehr als ich und so. Und das sind ja Sachen, die jeder Mensch denkt. Aber bei ihnen in der narzisstischen Persönlichkeit ist das viel schlimmer, viel lauter. Die narzisstische Persönlichkeit kann damit nicht so richtig umgehen, weil sie ständig zwanghaft vergleicht und immer sieht, hast du mehr, hast du weniger, kannst du mehr, kannst du weniger und so weiter und so fort. Jetzt verknallen sie sich und das ist genau da stattgefunden. Ich habe gedacht, interessant, dass er sich in sie verknallt hat, dass er sich auch in sie verliebt hat, nennen wir es ruhig mal so, und natürlich alles getan hat, um ihr zu gefallen. Aber schon im nächsten Schritt war ganz wichtig, dass sie als Königin neben ihm, als strahlenden narzisstischen König, dass sie natürlich auch entsprechend gut rüberkommt. Und um entsprechend gut rüberzukommen, wird dann angefangen, dann wird so langsam so der Baukasten ausgepackt, so schön sauber, so, was man jetzt an dieser neuen Partnerin alles verändern muss, damit sie noch besser passt. Achte darauf, wenn du mit jemandem zusammenkommst, ich unterscheide ganz kurz mit dir gemeinsam, was ich noch gut finde und wo die dünne, feine Grenze überschritten wird und ich es nicht mehr gut finde. Dass man zum Beispiel sich darauf einigt, dass man bestimmte Witze nicht mag, das ist eine Erziehung, die häufig Männer erleben, wenn die Frau sagt, boah, die Witze finde ich geschmacklos. Das ist teilweise die dünne, feine Linie, weil wenn es tief in der Gewohnheit der Identität ist und beim Kennenlernen noch gut war, dann ist das komisch, wenn es in der Beziehung plötzlich nicht mehr gut ist, dann mag ich es nicht. Aber ansonsten sage ich ja, um Gottes Willen, natürlich, wir können nicht ewig irgendwie uns verhalten, wie wenn wir in einer Männer-WG wohnen würden. Um Gottes Willen, lass halt wirklich diese Witze, die ein bisschen geschmacklos weg sind, oder weg, oder pack sie halt in deine Clubtour oder Kneipentour oder mit deinen Kumpels, wenn du unterwegs bist. Umgekehrt könnte es sein, dass irgendwelche ästhetischen Sachen sind, zum Beispiel, keine Ahnung, ich mag diese Farbe lieber und die andere nicht. Auch das ist schon dünn an der feinen Linie. Kann ich das verlangen, kann ich es nicht verlangen. Aber ja, man kann ja gerne seinem Partner zuliebe ein paar Sachen mehr anziehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur noch mit halbnackten Klamotten durch die Gegend zu rennen, damit sie ihn aufgehalten. Nein, das ist nicht gemeint, sondern ich weiß noch, sie mochte irgendwie rosa Hemden. Mein Gott, was ist schlimm an einem rosa Hemd? Ich hatte sowieso eins, lustigerweise, ich habe es nicht so gerne getragen. Also um Gottes Willen wurde das blaue Hemd und das weiße Hemd auch ab und zu mal durch das rosa Hemd ersetzt. So, und fertig und weiter. Und dann muss es ja noch zum Hauttyp passen. Why not? Also diese kleinen Anpassungen im Stil und so. Und ich mag die. Ich hatte jetzt erst mal eine Frau und ich habe gedacht, wow, irgendwas stimmt nicht und so. Oh, irgendwas mit dem Geruch, aber alles war so passend. Dann habe ich gedacht, wow, du riechst heute so toll. An irgendeinem Tag war es, du riechst heute so toll. Ja, ich habe mein Lieblingsparfum weggelassen. Ah, das war dein Parfum. Ich war total erleichtert, aber das Wort Liebling hat mich sehr hart gestört. Und dann haben wir halt diskutiert. Ich dachte, hey, das Parfum, du musst wissen, ist nicht mein Lieblingsparfum. Ich habe an der Stelle ein Thema, es hat irgendwas, so einen metallischen Knack, macht es in meiner Nase, ich kann es nicht beschreiben. Und dann so, ja, ich mag es total gern. Und dann hat sie es halt mal weggelassen und mal genommen. So, und das ist für mich was, wo ich sage, hey, es gibt da draußen 1 Million Parfums. Es gibt 100.000 Abende, wo du mit Freunden unterwegs bist. Das ist für mich nicht schlimm, ein Parfum. Aber dann gibt es die Sachen, die sind alle drüber. Was drüber ist, ist, wenn das sehr hart wird, sehr hart diktiert wird, keine Weichheiten dabei sind. Hm. Wenn es ans Körperliche rangeht, für mich immer so das lustigste Beispiel, Lothar Matthäus, haben sie da beim Italiener in München, hat er irgendwie seinen Kalender liegen gelassen, dann haben sie den natürlich draufgestürzt auf Lothar Matthäus Kalender. Und er hatte gerade irgendwie eine Frau, mit der er frisch zusammen war. Und da waren schon alle Termine drin, waren sie, welche Schönheits-OPs machen muss, damit sie an seiner Seite halt entsprechend halt auch heiß ist. Also da war gleich so die Brust-OP drin, die Lippen waren drin, die ganzen OPs waren schon alle drin, die er ihr bezahlen wird, damit sie halt noch mehr zum Püppchen wird, wie er sich das vorstellt. Ja. Hier sind wir hart über der Grenze, es sei denn, die Frau sagt, das wollte ich schon immer machen.
Ja.
Also, hey, cool, dass wir beide zusammen uns zusammenfinden. Du narzisstischer Typ, zahlst mir die ganze Chose. Why not? Ja, und so weiter und so fort. Und ich würde es gerne, aber für alle, die eigentlich so in einem anderen Flow sind, ist das für mich krass. Ne? Komplette Änderung der Garderobe entsprechend entgegen meiner, ist krass, komplette Änderungen und Erziehen von sprachlichen Gewohnheiten, Anpassungen gehen, aber komplett ist krass. Ich könnte nicht erwähnen, was aus diesem ganzen bunten Topf da war, aber da waren einige aus diesem bunten Topf dabei und die waren hart und die waren krass und sie waren so, dass sie erstmal auch für sie hart waren, die zu integrieren in ihrem Alltag. Und aber man macht ja alles für seinen Partner, für seine Liebe, weil gleichzeitig wird man ja von vorne bis hinten zugeschoben, zu behängt etc. Kurz, es war der goldene Käfig. Und ein goldener Käfig ist und bleibt ein fucking Käfig. Und dann hört man nichts, es läuft gut. Na, gut ist immer so relativ. Und ich fand es sehr schön, bei Begegnungen festzustellen, bei all den Anpassungen, all den Sachen, immer noch war es so, dass sie relativ klar wusste, so ein bisschen, wo es hinging und auch hier und da immer noch ihre Persönlichkeit, ihr Wille, ihre Kreativität sich gezeigt hat. Und mein Gott, dann sagt man halt irgendwann die ganzen anderen Sachen, die angepasst worden sind, halt part of the package und hey, jeder soll damit glücklich werden. Aber was trotzdem gleichzeitig auch schon die ganze Zeit mitschwang, war, er hat nur, weil er mit ihr zusammengekommen ist und jetzt ein glückliches Paar war, mit all den Schritten, die dazugegangen sind, und da sind viele Schritte passiert, mit allen möglichen großen Schritten, die passieren, wenn große Beziehungen funktionieren und in die Jahre gehen, die waren also alle dabei, die großen Schritte waren alle dabei, dann denkt man sich so, hey, cool, vielleicht taugt ihm das auch und er wird auch ein bisschen weicher und er kommt ein bisschen runter und er kann sich ein bisschen spannen. Hat er vielleicht auch hier und da getan. Aber wenn man sich begegnet ist, wenn wir uns begegnet sind, war die narzisstische Handschrift leider immer zu spüren. Hm. Und für mich geht in meinem Kopf immer so die große Frage, wann? Wann bricht dieser arme Krug am Brunnen? Ne? Sprichwort für alle, die es kennen. Oder nicht kennen, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das ist ein Sprichwort aus einer Zeit, als wir noch kein fließend Wasser zu Hause haben, als noch Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa, hoffentlich habe ich genug Urs hingehängt, noch irgendwie mit dem Krug, den man getöpfert hatte oder den man vom Töpfer oder der Dorftöpferin bekommen hatte, mit dem man ist man dann zum Brunnen gegangen, hat dort das Wasser geschöpft, hat den Krug zu Hause hingestellt, dann hat man aus dem Wasser genommen, getrunken, gewaschen, sich frisch gemacht und so weiter. Zeit, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und alle haben festgestellt, das scheint wohl eine Weisheit gewesen zu sein, die man einfach sein Leben lang erlebt hat. Man geht mit dem Krug zum Brunnen, füllt den, bis er einem irgendwann bricht. Hm. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Scherben in diesen Krügen eigentlich in diesen Brunnen zu finden sind. Fällt mir gerade mal so spontan ein. Ja. Und dann hat man einen neuen Krug gebraucht. Und der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht, ist das Sprichwort. Das heißt, irgendwann bricht raus, was eigentlich immer drin war. Nämlich, der Brunnen besteht aus harten Steinen und der Krug ist eine Töpfer. Ware, die irgendwann kaputt geht und Sprünge hat. Und es war so. Plötzlich gingen die Diskussionen los. Ja, die Beziehung läuft schief, läuft nicht gut. Na, hat er sich bei mir gemeldet und gesagt, boah, meine Beziehung, was kann ich machen? Nein. Nein, natürlich nicht. Die toxische Persönlichkeit, die narzisstische Persönlichkeit meldet sich meistens nicht, sondern hakt drauf rum. Ist es, dass Liebe fehlt? Ist es, dass Entzug da ist? Ist es, dass das eigene Ego nicht mehr sein ganzes Leben haben kann, weil in der Beziehung es eine weitere Veränderung gab und diese weitere Veränderung dazu geführt hat, dass man weniger Zeit hatte füreinander? Und plötzlich ist natürlich dann die narzisstische Persönlichkeit hoch angestachelt, weil Majestät hat jetzt nicht mehr genug Verfügungsgewalt, hat nicht mehr genug Macht, hat nicht mehr genug, was herumdiktieren kann sich mehr dieses und jenes diktieren. Und im Grunde genommen geht es dann los, dass dann die große Entscheidung kommt. Und die haben wir alle, wenn wir in einer Beziehung sind. Ich bin an der Weiche. wohin gehe ich jetzt? Gehe ich mit? Oder sage ich, nee, kann ich nicht, gehe ich raus? Will ich halt die Beziehung noch festhalten, damit die Beziehung noch da ist, damit ich noch meine schöne Ego-Beziehung habe, wenn ich aber eigentlich mache, was ich will? Ne? Das sind verschiedene Sachen. Ich habe mal 3 Bilder für euch mitgebracht. Partner beginnt jetzt plötzlich mit einer aufwendigen Fortbildung. Da kannst du dabei sein und sagen, hey, finde ich cool und die nächsten 2 Jahre sehe ich halt weniger von dir und hey, that's it. Oder ich kann sagen, das finde ich total cool und nach 2 Monaten fange ich an, mit der Fortbildung in Konkurrenz zu gehen. Lernst heute Abend wieder, hast du mal Zeit für mich. Am Wochenende der Lerner ist Zeit für mich. Bist du bei den nächsten Klausuren wieder total abwesend oder habe ich auch mal ein bisschen was von dir, weil hey, wir haben eine Beziehung. Du musst immer überlegen, wer bist du? Bist du das kleine Kind, was quäkt? Oder bist du die Person, die sich erinnert, 2 Jahre Fortbildung? Das ist einfach, das ist richtig krass. Das ist krass. Ja. Das sind 2 Jahre von, wie viel leben wir? 80, 90?
Ja. Entweder ich oder Fortbildung.
Ja, genau. Und plötzlich, jeder. Und dann heißt das so, ja, dann hat er mit der Fortbildung angefangen. Aber am Anfang haben wir noch gesagt, nee, mach das, dein Job war nicht gut, du musst dich weiterentwickeln. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das Kind. Dann ist es da. Dieses Kind. Pfeift drauf, was du machen wolltest. Pfeift drauf, ob du schlafen wolltest. Pfeift drauf. Die Windel muss jetzt gewechselt werden. Wenn du es nicht tust, musst du den Body zu wechseln. Wenn du den Body nicht wechselst, hast du die ganze Klamotte zu wechseln. Wenn du das nicht tust, hast du ganz andere Probleme. Ja? Das ist einfach wie beim Frau-Holle-Märchen. Ja? Wenn du dich um die Brust nicht kümmerst, werden sie schreien, dass sie aus dem Ofen raus müssen. Am Schluss kratzt du den verdammten Ofen sauber. Ja? Und musst den abwaschen und überall stinkt und dann das ganze Zeug noch verwerten. Wegschmeißen. Also, es wird immer schlimmer. Das heißt, das Kind fragt nicht. Frag nicht, ob du gerade narzisstisch heute einen entspannten Morgen haben willst oder gerne abends gerne eine Massage mit bisschen Sex haben willst. Das ist gerade dran und so weiter und so fort. Hormone verstellen sich, verändern sich. Und dann ist die Frage, hey, ich wollte immer eins, ja, stehe ich dazu? Oder ich wollte immer eins, hey, ich habe es jetzt anders überlegt. Anders überlegt gibt es bei manchen Sachen nicht. So, und dann ist die Frage, wo steht dein Ego? Anders überlegt oder kann dein Ego sagen, come on, let's do this. Ja, dritter Punkt, wir ziehen um. Ja, wir ziehen um. Wir ziehen zusammen oder wir ziehen um. Ja, lass uns da hinziehen. Ja, okay, cool, dann sind wir hingezogen. Wunderbar, plötzlich stelle ich fest, gefällt mir so gut dort. Mehrere Fälle. Ziehen zusammen, wohin? Er will unbedingt dahin ziehen, sie kommen an, plötzlich stellt er fest, war ein Fehler. Sie will unbedingt dorthin, kommen hin, plötzlich fängt sie nach ein paar Monaten an, alles anzupinkeln, was da irgendwie gut war und alles schlecht zu machen. Ja, was mache ich mit der Beziehung? Ist plötzlich der Ort wichtiger als die Beziehung? Habe ich meine Verantwortung vergessen? Und narzisstische Persönlichkeiten haben leider das große Problem, dass sie unglaublich ungern Verantwortung für ihre Wünsche übernehmen. Fangen wir vorne an. Angenommen, er wollte den Umzug, die Fortbildung, das Kind nicht. Aber er sieht, dass die Frau dafür offen ist. Dann ist es Teil der Verantwortung zu sagen, wenn ich mir diese Frau nehme, der alle Schritte gehe, dann muss ich natürlich auch den nächsten Schritt gehen, den jetzt sie für ihr Leben will. Das ist narzisstisch dann zu sagen, ja, das wollte ich ja nicht. Dann muss ich auch sagen, ja, dann hätte ich ja dich nicht gewollt. Ja, aber du hast ja am Anfang alles getan, sie flach zu legen, in die Kiste zu kriegen, ranzukriegen, zu behängen, zu ändern, alles gemacht. Wer A sagt und B sagt, muss auch C und D sagen. Und das sind so Sachen, wo man dann aus der Entfernung eigentlich sagt, da kriege ich so eine kleine heilige Wut. Ich weiß auch von mir selbst auch, wie schwierig das ist, das alles umzusetzen. Das ist auch so scheiße schwer. Es ist ja nicht leicht, dass du morgens aufwachst und sagst, oh, wir haben eine Änderung, die integriere ich. Manchmal hast du keinen Bock auf die Änderung. Natürlich nicht. Natürlich kannst du gehen. Aber was wäre das denn für ein Wachstum? Was wäre das denn für eine Challenge? Wo ist denn der Charakter? Wir erlauben uns doch sowieso schon so viele Ego-Sachen hier und da. Die schlechte Laune, mal zu übersehen, mal kein Kompliment zu machen, mal was nicht mitzubringen, mal einfach nur an sich selbst zu denken. Das passiert uns sowieso schon die ganze Zeit im Alltag. Der Alltag besteht aus kleinen Momenten, wo wir nicht perfekt sind. Hey, okay, aber die großen Sachen, die muss ich irgendwie in den Griff kriegen. Kurz, da drüben ist wie wenn der Fluss immer breiter wird und der linke und der rechte Turm sich immer weiter durch den Fluss voneinander getrennt werden, aber oben drüber muss die kleine, selbe enge Brücke haben. Und die Brücke wird immer gespannter und immer gespannter und immer gespannter und immer gespannter. Bumm, die Brücke ist gerissen. Und wie hässlich es dann war. Narzisstische Persönlichkeit, ganz hässlich in der Trennung. Hier wird nicht gesagt, was brauchst du? Wie kriegen wir das hin? Mit all den Schritten, die wir bis jetzt gegangen sind, Beziehungen im Laufe der Jahre, da haben wir ja richtig eine gemeinsame Geschichte aufgebaut. Da Vielleicht haben wir geheiratet, vielleicht sind wir zusammengezogen, vielleicht hast sich für mich viel geändert, vielleicht haben wir diese Fortbildung begonnen, vielleicht haben wir dieses Kind, vielleicht haben wir diese Kinder, vielleicht haben wir diese Zwillinge, was auch immer da passiert ist, vielleicht haben wir den Pflegefall deiner Mutter oder irgendwas. Und hier ist das große Problem mit narzisstischen Persönlichkeiten, sie ziehen komplett in ihr Kämmerlein, überlegen sich, wie sie sich maximal schützen. Maximal schützen, maximal alles bestimmen, maximal den anderen rauskicken. Und im Grunde genommen muss man sie von außen nötigen, die Sachen zu geben, die, also, dass er sich nicht komplett blamiert, weißt du, so, weil, wenn man alles dass der andere quasi, dass sie quasi verhungernd irgendwo im Park auf der Bank liegen würde, plötzlich mit all den Sachen. Und dann, das kann man natürlich nicht bringen. Da würden ja selbst die Freunde sagen, dass das nicht geht. Ne? Das ist natürlich wieder der Sitten. Aber eine Hundehütte neben der Bank reicht doch schon. Na? Und dann kommen die ganzen hässlichen Seiten hoch. Dann kommen die Seiten hoch der Missgunst. Ich gönn dir nicht. Dann kommen die Seiten hoch von, hat sie nicht verdient. Dann kommen die Seiten hoch von hartem Kämpfen. Dann muss gebettelt werden. Dann wird gebettelt. Ich brauch was. Dann musst du betteln. Hey, ich brauch das. 2 Monate später. Hey, ich brauch das. Hey, ich brauch das. Dann werden plötzlich Geschenke eingezogen. Weil das ist einfach so, das war ja eigentlich gar kein Geschenk. Ja, was war es denn sonst? Ja, ich hab's dir nur zur Verfügung gestellt. Ja, wie nennst du das denn, wenn man seinem Partner was zur Verfügung stellt, damit das komplett nutzen kann? Das ist eine Art von Geschenk. Oder hast du gesagt, ich leihe dir das jetzt mal und überlege mir jede Woche, ob ich es wieder zurückhaben will? Das ist so richtig so, warum? Weil auf der anderen Seite macht es das Leben schwer. Und das ist das, was so hässlich ist an der Trennung mit narzisstischen Persönlichkeiten. Sie gönnen dir nicht mal eine angenehme Trennung. Sie gönnen dir nicht mal, dass du anschließend irgendwo lachend sitzt und sagst, hey, wir hatten jetzt ein paar Jahre eine Beziehung und jetzt gehen wir getrennte Wege, aber wir machen es euch schwer, wir kratzen euch die Augen aus, ja, und da kratzen auch plötzlich narzisstische Männer den Frauen die Augen aus. Das ist ja unglaublich, wer sich alles dann plötzlich erniedrigt, die Augen auszukratzen, mal übertragenen Sinne gemeint, ne? Anpinkeln, diffamieren, im Bekanntenkreis schlecht machen, Geschenke zurück einziehen, komfortable Sachen, die man leicht noch bieten könnte, einziehen. Um alles muss man gebettelt und gebeten werden. So, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, ey, das passiert ständig. Ja. Wenn jemand zu uns kommt, ich muss darüber reden. Das geht nicht. Und das Schlimme ist, wir kommen gleich zu den 4 Punkten, die du genannt hast, in der Trennung. Wir kommen gleich zu Fragen und Sachen. Ja, aber es ist so hässlich. Es ist so hässlich. Es ist so hässlich, dass du plötzlich, wenn ich nur daran denke, dass jemand betteln muss. Wenn es einen Grund dafür gibt. Ja, wenn da jemand wirklich unfair war. Also angenommen, in dem Fall jetzt, wir haben ja gesagt, es ist eine narzisstische Frau und der Mann muss plötzlich betteln. Ja, also egal, in welche Richtung es geht. Ja. Es gibt ja manchmal Situationen, da hat wirklich jemand so eine Scheiße gebaut, dass er einfach nicht verdient hat. Oder dass einfach das total ungerecht war. Oder keine Ahnung, sie sind 3 Wochen zusammen. Ja, und er konnte bei ihr einziehen, ne, und hat dann seine billige Wohnung aufgegeben und baut dann Blödsinn und fliegt aus der Wohnung von ihr raus und bettelt dann ständig, dass sie ihm doch bitte helfen möge, eine neue Wohnung zu suchen und bitte bei der neuen Wohnung Miete zahlen soll, weil er hat ja die alte Wohnung aufgegeben extra für sie, hat sie aber bei ihr voll ins gemachte Nest gesetzt, ne, weil sie Besserverdiener war, hat er alles mitgenommen bei ihr und jetzt bettelt er. Da kann ich nur sagen, bitte hör dem Mann nicht zu, weil wach auf, ja. Nur weil du deine Wohnung aufgegeben hast, weil ihr angezogen bist, wer A sagt, sagt auch B, du hast die Beziehung mit der gewollt, du hast sowieso ständig auf die, aber die hat ja so viel. Ja, das ist ja, da kriege ich so. Aber wenn man jahrelang einen Weg zusammen geht, jahrelang in eine Symbiose geht, wo jeder so ein bisschen seine Sache mit reingibt, dann ist es das Allerletzte, wenn man jemanden betteln lässt, wenn man jemanden Sachen wegnimmt und so weiter und so fort. Und natürlich, klar, für alle, die an Schicksal glauben und Karma und so weiter und so fort, ja, hier muss jetzt jemand quasi völlig unerwartet plötzlich Gas geben, sich zusammenreißen und wieder zusammenreißen und aus seinem Trönchen runterkommen und die Ärmel hochkrempeln und all diese Sachen machen. Ja, das ist so, vielleicht ist das vom Karma, vom Schicksal her eine wichtige Lektion. Aber wenn ich mir drüber anschaue, was ich für einen Partner habe, und ich habe jetzt gerade 10 Worte nicht gesagt, die mein Gehirn durchgerattert hat, bis ich das Wort Partner genommen habe als neutrales Wort. Ihr könnt euch vorstellen, welche anderen Worte ich gerne gehabt hätte für ihn, ne? Aber ich sag mal Partner, dann ist es einfach eine Sache, da muss man um sich kämpfen und für sich kämpfen.
Ja, und das ist auch schwierige Sache, weil wenn man erstmal das verstehen muss, also wenn man sich jetzt trennt, man ist komplett verloren, man weiß nicht, was passiert ist. Es ist so wie ein Schock. Also häufig ist es auch irgendwie von heute auf morgen.
Es ist vor allem ein Schock, weil man ja verliebt war und man muss erstmal feststellen, alle blöden Unkenrufe von Freundinnen, die ein bisschen wacher waren, von Freunden, die ein bisschen wacher waren, dass ich da einfach ein faules Ei hatte, was aber so eine schöne gelbe oder weiße Farbe hatte, dieses Ei. Das ist ein Schock.
Ja, Das ist ein Schock. Und,
der Schock, auch, Entschuldigung, ist auch der Schock, dass ich selbst denke, was bin ich für einen Pfosten, dass ich das nicht gerafft habe, ne?
Ja, genau das.
Der Schock geht tief.
Genau, das ist der Punkt, weil, also erstmal, wenn man so abhängig ist, man checkt das gar nicht. Also man ist irgendwie total verloren, man denkt, boah, das ist aber Liebe meines Lebens gewesen.
Endlich.
Und wie könnte das irgendwie passieren? Und dann erst später, also das ist das, was ich auch sage, als was ich nenne so als zweite Phase, weil die zweite Phase ist da, wo wir so wach werden, wo wir einfach versuchen zu verstehen, es liegt nicht daran, dass du irgendwie dumm bist und dass du deswegen da reingefallen bist, sondern dass es einfach darum geht, dass dieses die ganze Zeit geben und nehmen und geben und nehmen und wiedergeben und dann die ganze Zeit entziehen und dann wieder irgendwann mal was geben. Das ist so ein Prinzip, wie die Glücksspiele auch funktionieren und das ist ein Prinzip, was einen süchtig macht.
Vor allem dieses sich nicht ganz klar sein, wann ich was bekomme, dieses völlig zufällige so, diesmal habe ich 5-mal Geld reingeschmissen, beim 6-mal gab es was zurück, diesmal beim 1-mal schon, diesmal beim 12. Mal noch nichts und so, das macht die Psyche krass süchtig, hat man festgestellt.
Genau.
Nicht wissen, wann man was bekommt. Deswegen, auch wenn Leute sehr brutal sind, schleimen sie ja meistens sehr viel rum. Ja. Und dann sind sie beim 7. Mal brutal, beim 2. Mal brutal, beim 10. Mal brutal. Und das Rückte ist, wir werden süchtig nach dieser nicht vorhersehbaren Brutalität mit dem ganzen Geschleime dazwischen. Das ist total krass. Serien versuchen das immer wieder. Sie versuchen uns natürlich auch süchtig zu machen, indem sie, du weißt nie ganz genau, manchmal weißt du, jetzt kommen sie zusammen, ich weiß nicht, ob ich Friends angeschaut habe, weil ich grüße alle, die Friends mal vor 10.000 Jahren gesehen haben. 5 Staffeln lang hast du 5 Folgen lang. Also ewig hast du gewartet, kommen die beiden zusammen oder nicht? Und dann kommen sie. Dann nicht, dann doch, dann nicht, dann nicht. Und du hast richtig gemerkt, wie die damit gespielt haben, dass man immer was und so hingeworfen bekommen hat und dann nichts. Also wir werden süchtig.
Genau.
Und gerade mit narzisstischen Persönlichkeiten, die sind auch schlecht einschätzbar, wann sie einem das komplett schenken und sagen, du bist ja die Tollste und wenn du mit ihnen zusammen bist. Ne? Also wenn du mit ihnen zusammen bist, in der Eroberungsphase sind sie ja die krassesten Gasgeber. Aber wenn du mit ihnen zusammen bist, sacken sie ein bisschen ab. Na, weil jetzt sitzt du in der Küche, jetzt kann man auch mal so einfach mal reingehen und seinen Unmut oder seinen Frust rauslassen, ohne auch nur eine Minute dir zuzuhören, eine Stunde wirst du zugedampft mit ihrem Scheiß, dann ziehen sie einfach weiter, dann sind sie im nächsten Mal total schleimig, im nächsten Mal wollen sie Sex, also so. Aber du weißt nie, wann was kommt.
Ja.
Fuck. Selbst danach können wir süchtig werden und werden wir süchtig, nach dieser Ungewissheit.
Ja. Ja, und das ist das, was viele Leute einfach da in dieser Beziehung auch, hängen lässt und das Wichtige ist erstmal überhaupt so begreifen zu können, was da passiert ist und dass es nicht irgendwie daran liegt, dass die Person dumm ist oder die Person schwach ist oder irgendwelche Themen aus der Kindheit hatte. Jeder kann daran reinfallen. Das ist das.
Das ist brutal.
Ja, und wenn die Person das begriffen ist, wie das eigentlich funktioniert, da kommt so aus meiner Sicht die erste Heilung und da ist die Zeit, wo die Emotionen einfach raus müssen, so die ganze Wut, Enttäuschung. Also da ist wirklich wichtige Phase.
Und diese Heilung, die haben wir jetzt auch zum Beispiel hier einfach durch den Podcast, weil wenn du das hörst und ich höre so viele Menschen gerade, die so, wo ich so höre, was ihr so für Fragen und Antworten gerade so reinbringt, was ich klassischerweise, wenn ich in Diskussionsrunden bin oder auch montags im Live, wo Leute reagieren und schreiben können und so weiter und fort auf Insta, auf YouTube, auf TikTok. So, und es ist erstmal ankommen zu wissen, ja, du wurdest und bist hier süchtig gemacht worden. Nicht, weil der andere dich süchtig machen will, sondern weil dieses Muster leider süchtig machend ist. Ja, du hast doch eigentlich dir einfach Liebe gewünscht und du hast sie auch bekommen. Wer hat denn gedacht, dass das eine Mogelpackung war? Dass die Schatztruhe außen so schön bestückt ist und so schön mit so schönen Ornamenten verziert ist und innen drin ist einfach eine ganz olle, runtergerockte, vergorene, verschimmelte Mischung von irgendwas, die dich festhält und die dir aber immer wieder sagt, nein, das ist alles ganz toll und dir ein paar schöne Seiten zeigen kannst. Alles da drin so gemischt, du weißt nie, was als nächstes passiert. Ne? Und du brauchst diese Heilung in dem ersten Schritt, wo du nach dem Schock sagst, hey, verdammt, ja, so ist es. Und ich habe es nicht besser gewusst. Und er oder sie hat es vielleicht auch nicht viel besser gewusst, aber nicht zurückrutschen, sondern erstmal dort sein, wo ich bin, ankommen im Akzeptieren.
Genau, und da sage ich auch häufig Klienten, sie sollen sich selber verzeihen, weil sie kommen irgendwie in diesen Denken, ja, ich bin schuldig, ich hätte das nie gemacht, ich hätte das nie machen, also mitmachen sollen. Also sie fühlen sich irgendwie schuldig, dass sie überhaupt so eine Beziehung gestartet haben. Und da sage ich auch, es ist wirklich wichtig, dass man sich nicht zu einem Opfer macht, sondern dass man einfach sagt, okay, ich verzeihe mir, weil ich in dem Moment einfach gar nicht mir bewusst war, was für eine Beziehung das ist. In dem Moment hatte ich auch nicht dieses Wissen, diese Kapazitäten, das zu begreifen.
Ja.
Und dass man einfach sagt, okay, es ist zwar scheiße gelaufen, es gab natürlich auch schöne Momente, deswegen bin ich ja auch geblieben.
Ja, natürlich. Die haben ja auch Mut gemacht.
Genau.
Und das heißt ja auch mal, Beziehung ist Durchhalten, ist Kompromiss, was ja auch stimmt, nur waren die hier teilweise hart über die Balance hinaus.
Ja,
hart aus der Balance.
Und dass man da einfach an den Punkt kommt, wo man jetzt nicht so Dankbarkeit zeigt, ihn oder ihr, ne, also der narzisstischen Person, sondern Dankbarkeit sich selbst, ich bin da so, oh, ich habe geschafft, da auszusteigen. Ich hatte den Mut und die Stärke gefunden, da mich zu lösen und was habe ich ja daraus gelernt, ne? Also dass man mehr so Fokus auf das hat und nicht so stark auf diesen, das ist mir passiert, das hat mich jetzt für mein ganzes Leben markiert und das ist jetzt, alles ist so, dass man komplett irgendwie sich selbst verliert mit dieser Erfahrung. Das ist eigentlich so wie das letzte Ziel. So.
Man verliert sich, vor allen Dingen muss man sich ja wiederfinden. Das nächste, was ganz schlimm ist in dieser Phase, ist der Entzug. Und dem kann man halt keinen erzählen. Ich kann halt leider nicht meiner besten Freundin erzählen, dass ich ihn so vermisse, wenn alle wissen, wie beschissen er mich behandelt.
Genau.
Wie gemein er ist, wie er teilweise nicht reagiert, nicht antwortet, warten lässt. Dann mit, ich bitte um A und ich kriege nur ein halbes A. Und ein bisschen B, nachdem ich gar nicht gefragt habe. Und dann heißt es noch, dann geilt sich der andere noch auf, ja, dass man noch dankbar sein muss für so Sachen. Also, und wenn man das alles erlebt, hat man zwischendurch Entzug auf die Droge. Und deswegen geht es ganz häufig bei diesen Beziehungen nämlich dann weiter. Und das ist ganz verrückt. Ja. Die stoppen dann dort nicht, sondern plötzlich so die Überlegung so, probieren wir es vielleicht doch nochmal, weil jetzt, wo er merkt, wie es ist ohne mich, ist es auch ein bisschen einsam. Ne? Er kommt auch nicht mehr so leicht jetzt über die Jahre mal wieder an jemanden ran wie mich, weil ich immer noch eine coole Frau bin oder bei Geschlechtstausch oder wie auch immer. Also ich immer noch ein cooler Typ bin. Sie finde ich so leicht, so einen Typen wie mich. Und plötzlich dreht sie sich wieder um mich und kratzt an mir rum und na, hallo hier. Und bist du vielleicht noch da und dort und so. Und das ist eine Sache, die ist natürlich brutal gefährlich, ist auch im Bereich Ex-Zurück- und Rückeroberung, dass natürlich Ex-Zurück, das Vermissen, die Kontaktsperre, dass es alles so Sachen sind, die gerade bei narzisstischen Persönlichkeiten echt eine Wirkung haben, weil die halt immer so hin und her eiern und selbst nicht so genau wissen, wo sie hingehören. Und plötzlich bist du mit der Trennung fein, plötzlich geht's dir gut, plötzlich baust du dich auf, plötzlich schaffst du trotz der Sucht irgendwie wieder dich zusammenzubauen und die Sucht langsam rauszulassen. Plötzlich bist du ein Zielobjekt für den. Oh. Oder für die, wenn sie Narzisstin ist. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir wissen müssen, dass wir Sucht haben. Wir sind in Entzug. Ja. Und wenn ich daran denke, wo ich narzisstische Seiten hatte, gesehen habe bei meiner Ex-Partnerin, das habe ich in dem Moment, wo ich mich mit ihr unterhalten habe, natürlich nicht erinnert. Das war wie weggeweht. Das ist genauso, wenn du Süßigkeiten isst, nicht dran denkst, wie viel Zucker dran ist. Vielleicht denkst du es kurz, aber ich dachte, du willst es gar nicht wissen. So, hau rein. Ja, und weg damit. Später fällt dir auf, was drin war. Ja, genau. Morgen mache ich das anders. So, und dann kommt unsere verdammte Psyche, kommt einfach voll dazwischen und blendet das aus und sagt, hey, ich bin aber süchtig nach diesem Tyrannosaurus Rex. Weil es war einfach die krasseste Exe, die meine Exe seit langem gesehen hat. Ja, ihr wisst, dass ich ganz kurz zwischendurch immer gerne unsere Psyche mit den verschiedenen Gehirnregionen auch direkt vergleiche. Das Säugetierchen, das Stammhirn, Echsengehirn. Deswegen sage ich, wir haben eine Exe in uns. Und unsere Exe sagt ab und zu so, wo ist er denn jetzt, der Typ, der so viel Furore gemacht hat und mich jetzt auch noch so schlimm behandelt? Wenn ich jetzt wieder in seinen Arm lege, dann wäre das ja die schönste Versöhnung ever nach dem ganzen Shit, den ich gerade durchgemacht habe. Der ganze Rest wird ausgeblendet, den kriege ich dann am Montag um die Ohren gehauen. Das heißt, das Nächste, was viele haben, ist, sie haben keinen, mit dem sie darüber sprechen können. Warum wir auch sehr, natürlich mit sehr viel Mitgefühl und sehr viel Empathie auch im Coaching dann da sind. Weil wir müssen das verstehen und verstehen das auch und sagen, hey, ja natürlich, jetzt hast du ihn vermisst und bist du eingebrochen und da hast du gleich geholfen und ich hast gleich das gemacht. Wie häufig sehe ich Chats von Leuten, die dann noch helfen, dem narzisstischen Ex, der narzisstischen Ex noch ab und zu was rüberwerfen, wo ich sehe, das war nicht nur helfen, das war auch noch, hallo, hier bin ich, ich wäre übrigens doch noch da für dich. Ne? Die Brücke, ich würde sie auch noch jetzt über den weit gespannten großen Fluss, würde ich sie nochmal aufbauen, ich würde helfen. Wir haben also das, wir haben Entzug, wir haben, dass eigentlich ein Teil von uns noch weitermachen würde. Ja. Miljana, und dann, wie kommt man weg vom toxischen, narzisstischen Ex? What's next?
Ja, what's next? Eigentlich das Erste und das Wichtigste ist tatsächlich, dass man, also aus meiner Sicht erstmal, sich selbst entscheidet auch, okay, nee, das mache ich jetzt wirklich, ne? Also Entscheidung treffen und dann die Kontaktsperre, ne? Also die Kontaktsperre in dieser Form ist jetzt nicht Kontaktsperre für Ex zurück, sondern Kontaktsperre, so eine richtige.
Abstand gewinnen.
Genau.
Sich nicht mehr sehen, dem anderen nichts mehr geben, nichts mehr geben. Und das wird schwierig bei gerade den Projekten gemeinsames Haus, Wohnung, gemeinsamer Freundeskreis, Familien, die sich gemischt haben und zusammen agieren und Kinder. Dann wird es schwierig. Dann brauche ich die Minimalkommunikation, die ich immer verzögert mache. Montags morgens werde ich gefragt, lasst es uns ganz konkret durchgehen, ihr Lieben. Montags morgen werde ich gefragt, wirst du am Freitag, keine Ahnung, die Zwillinge mitbringen? Oder am Freitag die überfällige Rate fürs Haus zahlen? Oder am Freitag den Kuchen mitbringen, wenn unsere Eltern oder unsere Geschwister sich dann zum Barbecue treffen? Dann schreibe ich nicht montags, ja natürlich, das sollten wir dringend klären. Nein, ich überlege mir, wann ist der letzte Zeitpunkt, zu dem ich das fairerweise bestimmen kann. Ich brauche für dich 24 Stunden, weil du dann runterkommst, weil am Anfang fährt es rein, was macht so richtig so Bäm in deinem Kopf, so ich muss was antworten. Eine Nacht drüber geschlafen, bist du schon deutlich cooler wieder. Was mache ich mit der Antwort? Was mache ich mit der Antwort? Wann schreibe ich die? Wie schreibe ich die? Was mache ich mit dieser Frage? So, Kind am Freitag zu koordinieren, das wäre am Freitag nicht cool fürs Kind. Das sollte man bis Mittwoch sicherlich im Griff kriegen. Ob man die Kuchen mitbringt, das kann man Freitag früh auch noch schreiben. Oder Donnerstagabend, ob man die Rate überweist. Wenn man die überweist, ist wurscht. Dann kann man auch am Freitag schreiben, ich habe die Rate überwiesen. Oder vielleicht schreibt man Donnerstag, ich mache das morgen. Was immer es ist, wir haben Zeit und wir sind dabei minimalistisch. Und jetzt kommt's. Ja, weil die diese Frage gerade gestellt haben. Es darf minimalistisch aussehen. Der Narzisst rafft sofort, wenn er minimalistisch behandelt wird. Das rafft er. Sie haben ein unglaubliches Feingefühl für deine Kommunikation und dein Lächeln. Oder dann wegschauen. Das machen sie alle. Ja? Und darauf achten wir bitte auch. Das ist ganz wichtig. Na, wir achten darauf. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel diese Kindübergabe und dann, die ist immer am Freitag um 17 Uhr und ich frage mich schon, warum der Narzisst schon wieder daran rumfummeln muss. Ist ihm Freitag 17 Uhr wie tausendfach besprochen nicht gut genug, weil die lassen dich gerne switchen. Was habe ich da schon Fälle gehabt, wo sie im letzten Moment mal gesagt hat, tut mir leid hier, ich muss tut leid dort, nur total leid. Und Narzissten hat den immer wieder springen lassen. Ich habe mehrfach gerade Männer, die dann gedacht haben, oh, ich muss halt auch charmant sein, ich muss ja Gentleman sein, deswegen passe ich ständig meinen Kalender an. Ja, bei jeder Kindübergabe zweimal den Kalender anzupassen, das ist nicht Gentleman. Das ist einfach sich von einer Narzisstin quasi einfach mal so richtig schön marionettenmäßig quasi spielen zu lassen. Also kommt da dienstags oder mittwochs morgens rein, Freitag 17 Uhr wie immer steht. Das ist schon fast zwei Worte zu viel. Ne? Freitag mit deswegen schon kurz auf FR, vor. Ne, 17H, ne, steht wie immer.
Ja,
so, und dann kommt, ja, aber dieses Mal hätte ich was anderes so. Da wartest du schön und sagst wiederum einen Tag später, tut mir leid, da verlasse ich mich auf dich und auf unsere Verabredung. Und die heulen dann teilweise, weil du musst wissen, was der Narzisst dann jagt ist, er jagt, schafft er, den Termin zu verändern. Das heißt, der hat jetzt plötzlich eine unglaubliche Energie, den Termin zu verändern. Nicht zu können, doch nicht zu können, anders zu können. Weil das einfach wiederum für die narzisstische Persönlichkeit wichtig ist, sich zu beweisen, wie wichtig ich bin. Ich schaffe, Termine zu verändern. Ich schaffe, dich warten zu lassen. Ich schaffe, dich springen zu lassen. Ne?
Ja.
Ich weiß noch, wie ätzend es war, wenn ich dem begegnet bin. Wir hatten immer irgendwelche Themen, weil der einfach nicht einfach mal ganz normal play along angenehm. Es musste immer irgendwas ein bisschen besonders sein oder eine Bewunderung sein oder es musste besonders lecker sein oder besonders teuer sein und oh und ah. Oder es musste irgendwie ein bisschen vielleicht rumgemauschelt werden. Hoch, damit bin ich durchgekommen. Oder es musste gelästert werden. Ja, meine ganzen Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind alle so schlimm und so. Und ich bin das arme Würstchen. Es musste immer was gemacht werden. Oder ich musste angezündet werden. Hey, bei dir ist was nicht in Ordnung. Ja? ja, du bist ja ein bisschen scheiße. Oh, ja, du bist ein bisschen durch, ja, du bist ein bisschen drüber, ja, du musst mal das machen. Also, das ging nie einfach mal so, hey, wie geht's dir? Schön, hier bin ich.
Ja.
Das war das. Weil ich gedacht habe, ey, 24/7 als Partnerin. Wow. Na, immer war irgendwas. Die Welt war böse oder mir war immer böse und böse, böse oder toll, toll, also toll, so toll, so toll. Ich bin ja so toll, so toll, so toll, so toll.
Was ja auch wichtige Regel bei der Kommunikation ist, finde ich, ist auch keine negative Aufmerksamkeit geben, weil die negative Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit. Also,
hast du ein Beispiel für uns zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel, wenn man irgendwie diskutiert über die Termine, ne, so, und man sagt jetzt zum Beispiel, nein, bleibt es bei dem Termin. Ja, wie kann das bleiben bei dem Termin? Aber ich habe das und das, und dann kommt so ein bisschen die Diskussion da rein und dann haben wir das Gefühl, dass wir entweder so uns rechtfertigen müssen oder sogar streiten. Oder zum Beispiel gleich nach der Trennung, wenn wir so versuchen irgendwie, du hast mir das angetan und du hast das und das, also so irgendwelche auch Beleidigungen und negative Emotionen so, rauslassen.
Du hast mich da vor der Familie, hast du mich irgendwie kritisiert.
Das
oder
ist ja auch negativ.
Du bist nicht gekommen oder hast mir nicht geschenkt, was ich mir gewünscht habe. Und plötzlich bist du da, musst über das Zeug nachdenken, so hast du das gemeint.
Genau, ja, also, weil du bist da und du gibst dir deine Energie der Person wieder. Also er kriegt das auch, aha, okay, sie denkt über mich. Weil der narzisstischen Person ist es jetzt einigermaßen auch nach der Trennung unwichtig, ob es jetzt positive Gedanken sind oder negative. Für sie ist das so, glaube ich, tödlich, wenn sie wissen, dass du gar nicht an sie denkst. Aber
ja,
wenn
total.
Du jetzt auch negativ denkst, ist es trotzdem gut.
Genau,
ne?
Weil dann ärgert sich nichts mehr. Das hast du verdient. Na genau, jetzt hängt sie drin. Genau, und deswegen, ich muss nochmal sagen, das und das finde ich total schlimm. Das war total daneben.
Ja.
Und was kriegst du? Du kriegst deine Mentalzeit geklaut. Und damit haben wir ein hartes, fieses Wort, Energievampire.
Ja.
Ganz häufig sind sie Energievampire, sie wollen, dass du dich ärgerst, sie wollen, dass du leidest, sie gönnen es dir nicht, sie gönnen dir nicht das Dreckige, sie gönnen sie schwarz unterm Fingernagel, gönnen sie dir nicht.
Mhm.
Und das ist das, warum es so wichtig ist, was du gesagt hast, das ist keine Kontaktsperre, um jemanden zurückzuerobern, das ist eine Kontaktsperre, um dich zu sichern. Das ist ein Ausschließen, dass bei dir ständig deine Gedanken, deine Energie zu ihm, zu ihr fließen. Mhm. Und für alle, die betroffen sind, mach das mal ganz kurz, eine Übung, die wir ganz kurz zusammen machen, einfach eine Mentalübung. Und wenn du es kannst, schließ kurz die Augen. Schließ kurz die Augen mit uns. Mach das ganz kurz. Und atme kurz tief ein und halt den Atem an. Halten. Und langsam raus. Halten. Und rein. Halten. Und raus. Halten. Und normal weiteratmen. Und während du mit geschlossenen Augen normal weiteratmest, stell dir ganz kurz vor, wie du wie so ein Palast bist. Und deine Gedanken sind wie so Menschen, die in diesem Palast arbeiten und sich um deine Sachen kümmern, was dir wichtig ist, was du erleben willst. Und plötzlich kommt die Sechs reingeschossen und schreit deine ganzen Mitarbeiter in deinem Palast an, sie sollen jetzt geflixt für ihn, an ihn denken und sollen die ganzen Sachen stehen und liegen lassen, die für dich und dein Leben wichtig sind und sollen geflixt mitrennen und ständig über ihn nachdenken und ihm die Energie bringen und ihm deine Aufmerksamkeit geben. Wie so ein Virus, der reinrutscht und plötzlich deine Mitarbeiter in deinem Palast alle infiziert, dass sie plötzlich nur noch anfangen, für ihn zu denken, um ihn zu denken. Wer bleibt liegen? Du und dein Palast. Wer wird nicht mehr beachtet? Dein Palast. Das Chaos fängt an, sich zu stapeln, zu häufen. Und wir hier und jetzt, wir sehen das, stellen fest, wie viele Gedanken verschwendet werden, wie viele von unseren wertvollen Arbeitergedanken ihm jetzt quasi plötzlich gehören, weil er reingerotzt hat, geschrien hat, gefordert hat, nicht nachgekommen ist. Und du sagst, zu deinem inneren Ich, zu all diesen Teilen in dir. Ich gehöre mir. All die Teile in mir gehören mir. Das sind meine Gedanken. Das ist meine Energie. Meine Energie, meine Gedanken sollen für mich fließen. Für die Menschen, die es verdient haben. Für meine Kollegen, für meine Familie, meine Freunde, für mich. Die haben es verdient. Die geben mir auch ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit, ihre Energie. Und da hinten dieser Schmarotzer, dieser fucking Energievampir, dem ich die ganze Zeit meine Energie rüberschiebe, weil ich immer mit jedem Gedanken ihm etwas Energie gebe. Ich sage Stopp. Meine Gedanken, meine Energie bleibt bei mir. Nimm die Hände auf die Brust, übers Herz. Spüre, wie du bei dir bleibst. Wie du dich um dich kümmerst. Wie du dir deine Energie, deine Aufmerksamkeit gibst. Wie du deswegen erblühst, wie eine Blume im Frühling. Und nicht direkt der ganze Saft geklaut wird darüber. Und du krebst also rum, so halb zerfallen, halb vertrocknet, verdurstet. Nein, meine Energie bleibt bei mir. Kümmere dich um dich. Schimpf ihn richtig weg. Schimpf sie weg, falls Narzisstin war. Mach deinen Dreck alleine. Kümmere dich um dich. Von mir gibt es jetzt nichts mehr. Meine Gedanken bleiben bei mir. Kurze, knappe Antworten, gerne um ein paar Stunden oder einen Tag verzögert. Das ist der große Knoten. Und wer setzt noch eins obendrauf? Hast dir versprochen. Du siehst dich, wie du in ein paar Monaten immer noch auf diesem Weg bist und dabei noch stärker geworden bist. Es ist so schwer, sich zu trennen und zu schützen. Es gibt keinen anderen Weg. Als Coach sind wir jederzeit für dich da. Miljana, die anderen aus dem Team, kannst sofort jetzt hier online einen Termin buchen. Bei meinem Team oder bei mir. Und wir gehen rein und wir schauen uns genau an, wie schlimm war es. Sortieren, das ist ganz wichtig. Mentale Klarheit, heilen, dich aufstellen, die Kommunikation abstimmen, die konkreten Sachen, die man sagt und nicht sagt, abstimmen, damit dann dir nicht einer durchrutscht, wo er dich wieder kriegen kann oder die Seite wieder aufreißt oder gleich wieder mit dem Fuß in der Tür steht und gleichzeitig du dich aber auch wohlfühlst, nicht total doof fühlst, nicht total komisch dir vorkommst. Das ist wichtig, dass du lernst, dich zu schützen und dich dabei auch wohlfühlst, dich zu schützen. Weil das haben viele Narzissten geschafft, sie haben dir noch reingeschossen, wenn du dich schützt, dann bist du ein Egoist. Das ist Gaslighting. Machen wir demnächst wieder einen Podcast zu Gaslighting, ist wichtig, weil da immer wieder so Sachen vorkommen, wo wir uns warnen müssen. Du schützt dich, weil es wichtig ist, dir gut tut und all den Lieben um dich herum gut tut, wenn du wieder, wenn es dir gut geht. Das ist der Ausblick. Teil den Podcast unbedingt mit Menschen, die das brauchen, die einem toxischen Partner, einem narzisstischen hängen, vielleicht frisch kennengelernt haben, vielleicht mittendrin sind, vielleicht in der Trennung sind, vielleicht von der Trennung noch komplett am Boden liegen, zerstört, weil mental, weil es einfach so hart war. Wir haben das vollste Mitgefühl. Das vollste Mitgefühl ist eine Sucht und wir müssen uns gegenseitig warnen vor dieser Sucht. Ja, wir müssen uns gegenseitig warnen. Habt einen wunderschönen Tag. Alles Gute, viel Erfolg. Möge euch das nicht passieren oder gelinder passieren oder ihr holt euch alle Hilfe, dass es euch nicht mehr passiert, ihr da rauskommt. Bis dann. Bye bye, der Manuel.
Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.